Hey Chef, darf hier jeder seine Meinung sagen? Ja, logisch, bei uns darf jeder seine Meinung sagen, solange es meine ist. Ist der Einsatzleben-Podcast mit Hermann. Grüße euch ganz herzlich, Servus, Hallo und Gude! Tja, wie ist denn das mit dem Chef sein? Wie ist denn das mit Führungskräften, liebe Leute? Wie ist das? Wenn wir einen Lehrgang gemacht haben, ist das schon eine Eignungsprüfung? Was heißt denn eigentlich fachlich stark sein? Und ist es automatisch schon führungsstark? Meiner Meinung nach beginnt Auswahl, Ausbildung eben vor dem Lehrgang. Vor dem Lehrgang. Wir müssen schauen, wer könnte, kann führen, wer ist ein führungsstarker Mensch. Und dann sollten wir diesen Menschen entwickeln. Tja, der Titel heißt, nicht jeder muss führen. Fachlich stark, zuverlässig und erfahren. Warum fachliche Stärke noch keine Führungskompetenz ist, darum geht's heute. Und gute Auswahl vor der Ausbildung beginnen sollte. Das habe ich eben schon mal gesagt. Und aus meiner Sicht, wie immer aus meiner Sicht, ist es extrem wichtig, dass wir uns genau mit diesem Thema ordentlich befassen. Führungskräfte sind nun mal in einer Hilfsorganisation Vorbilder. Man schaut hin. Man guckt, sind die fachlich stark, die da führen? Sind die zuverlässig? Und nebenbei sind sie anerkannt. Ich weiß sehr gut, wie ich zu meiner Führungsposition Leiter einer Feuerwehr in meiner Heimatstadt gekommen bin. Mein Vater war einer meiner Vorgänger und er hat es bestimmt, weil er auch Kreischef war. Am Freitag ist Jahreshauptversammlung. Ich weiß, Papa, du wirst Stadtbrandinspektor. Was werde ich? Und das war dienstags vor der Jahreshauptversammlung. War ich geeignet, fachlich stark, zuverlässig und anerkannt? Also das erste fachlich stark war noch nicht ganz so, denn ich hatte gerade mal meinen Gruppenführerlehrgang gemacht, war noch nicht auf dem Zugführer, noch nicht auf dem Leiter einer Feuerwehr und auch einige Speziallehrgänge hätte ich gern vor einer Führungsaufgabe gehabt. War ich zuverlässig? Ja, das glaube ich schon, dass ich zuverlässig war. Das müssen aber andere beurteilen. Soweit ich mich erinnern kann, wurde das positiv beurteilt, weil ich bei der zweiten Wahl mit sehr großer Mehrheit gewählt wurde. War ich anerkannt? Am Anfang bestimmt nicht. Am Anfang überhaupt nicht. Und das ist was, was Menschen bedenken sollten, wenn sie Führungskräfte entwickeln. Gab es dann für mich Lehrgänge? Ja, mein Vater, der Kreisbrandinspektor, hat durchgesetzt, dass ich sehr schnell zum Zugführerlehrgang und direkt ein paar Wochen später hinten drauf den Leiter einer Feuerwehr gemacht habe. Die Vereidigung fand eher bei uns im Magistrat statt und die Ernennung nach der Wahl. Allerdings mit der Maßgabe der Politik, dass ich die entsprechenden Lehrgänge schnellstmöglich nachzuholen hatte. Die erste Wahl, wir waren da 140 Leute etwa, soweit ich mich erinnern kann, hatte 37 Gegenstimmen. Und ich dachte noch, boah, das ist aber viel. Andere meinten zu mir, boah, das ist aber wenig. Keine Ahnung, wie es war. Aber eins wusste ich ganz genau, ich muss mich beweisen. Und da hilft ein Lehrgang als Eignungsbeweis nur wenig. Denn das ist nun mal so, dass Führung eben keine Belohnung ist für irgendetwas, sondern es ist eine Entwicklung. Wir brauchen Menschen in diesen Bereichen, die sich wirklich motivatorisch und auch in ihrer Führungsrolle, in ihrer Fachrolle einbringen. Die Kompetenz, die notwendig ist, die ist natürlich entscheidend. Aber sie ist eben nicht ausreichend. Wie ist die Eignung, wie ist die Motivation und wie ist die Ausbildung? Das Ganze würde ich getrennt prüfen. Und was ich noch tun würde, ich würde diese Auswahl im Team besprechen. Denn wenn die Auswahl falsch getroffen war, dann belastet das nicht nur den Menschen, der führt, die Frau oder den Mann, sondern auch, und das ist ja logisch, das Team. Und es ist nicht nur die Mannschaft, die sich nach der Führungskraft orientiert, auch wenn sie das nicht zugibt. Ja, natürlich orientieren sich die Menschen, die in einer Organisation sind, nach der oder dem, die führen. Ja, klar. Denn sie sind in gewisser Weise ein Vorbild. Manchmal sind sie auch Reibungspunkt, ja klar. Aber ganz oft sind sie Orientierung für die Menschen, die in der Organisation zusammenarbeiten. Es muss aber auch so sein, dass das Team, was Führungskräfte beinhaltet, also, das habe ich aber komplex ausgedrückt, die Menschen, die den Laden führen, dass die mit eingebunden werden. Und auch müssen wir uns klar sein, ja natürlich werden wir nicht immer alle auf unsere Seite bekommen. Natürlich wird es Zweifler geben, die überlegen, kann der das wirklich? Und natürlich wird es Neider geben, die sagen, hätte ich auch gern gemacht oder sogar hätte ich bestimmt besser gemacht. Bevor man eine Führungskraft in die Führung bringt, muss man sich genau über diese Dinge Gedanken machen. Und da geht es eben nicht nur um eine Fachrolle. Was muss ein Feuerwehrchef, ein THW-Chef, ein Sandchef, ein organisatorischer Leiter, Rettungsdienst und so weiter, was muss der können? Und vor allem, welche Rolle nimmt denn der die ein? Ich glaube, dass sich über diesen Punkt sehr wenig Gedanken gemacht wird, wie meine Rolle als Führungskraft in meiner Organisation ist. Fachlich habe ich natürlich vorbereitet zu sein auf diese Dinge. Wenn ich es noch nicht in Form von Lehrgängen gemacht habe, dann muss ich es schnellstmöglich nachholen, so wie das bei mir war. Ich hatte im März diese Rolle übernommen mit der Vereidigung, also Wahlvereidigung, alles drum und dran und hatte bis Ende des Jahres, hatte ich alles, was zwingend notwendig war, Zugführerlehrgang, Leiter einer Feuerwehr und noch ein paar zusätzliche Seminare, wo es um Führung ging, um Menschenführung, was ich heute als sehr notwendig betrachte oder damals auch schon und bin froh, dass ich das gemacht habe, das hatte ich nachgeholt. Ist das denn dann schon die Führungsrolle oder ist es eher die Fachrolle? Ja, na klar, ist es die Fachrolle. Außerdem, gerade den Neidern oder den Neiderinnen muss ich beweisen, dass meine Leistung gegenüber der Leistung anderer, die mir unterstellt sind, minimum gleichwertig ist. Also damit meine ich nicht mein Fachwissen, sondern mein Engagement, meine Motivation und all das, was mit Menschlichkeit zusammenkommt. Meine Art und Weise, wie ich Menschen die Möglichkeit gebe, direkt mit mir zu sprechen und nicht ein abgehobener 01 bin, weil ich jetzt in irgendeiner Führungsrolle bin. Ich brauche eben diese Menschenführung und nicht nur die taktische Stärke im Einsatz. All das, was vor dem Einsatz beginnt, all die Ausbildung, all das, was wir sowohl im Verein wie auch in Einsatzabteilungen, egal welche Hilfsorganisation, was wir dort machen, dafür braucht es ein großes Paket an Menschenführung. Wenn wir diese Anerkennung nicht haben, und ich habe das damals wirklich gespürt, dass einige meiner Kameradinnen und Kameraden mit meiner taktischen Stärke nicht zufrieden war, meine Menschenführung eher anerkannt wurde, weil ich glaube, ich ein sehr extrovertierter, sehr kommunikativer Mensch bin. Aber auch da ging es nicht immer in die Richtung, die sich alle vorgestellt haben. Also diese Anerkennung zu bekommen, ist extrem wichtig. Was man aber auch wissen muss, das geht nicht ohne Konfliktfähigkeit. Es wird immer Konflikte geben, das sollte Führungskräften von vornherein klar sein. Tja, und dann gab es Fehlentscheidungen. Die habe ich damals als notwendiges Beiwerk gesehen und habe mir es bequem gemacht. Und habe gesagt, naja, das passiert nun mal. Ich hatte ja mein Dienstalter schon lange dabei in der Jugendfeuerwehr. Ich war 25, als ich Chef von 170 Feuerwehrleuten wurde. Ich hatte diesen Automatismus, ja, ich bin ja verfügbar und wir haben eh Mangel an Führungskräften, dann mache ich das halt. Vor allen Dingen hat's mein Vater mir gesagt. Ich kam dann definitiv unter Zeitdruck, ich habe schon erzählt, die Lehrgangsplätze, bis zum Ende des Jahres. Und das kam natürlich bei meinen Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen. Ich war damals im Sozialamt hier bei der Stadtverwaltung tätig und da gibt es natürlich Publikumsverkehr und das war immer recht heftig. Also da war immer ganz schön was los. Wir waren zu dritt nur für diesen Publikumsverkehr zuständig und das hat meinen beiden Kolleginnen nicht sehr gut gefallen. Die waren wieder damit bei dem Chef und damit wurde das Ganze kritisch auch für mich. Und der hat mich dann einbestellt und hat gefragt, wie wir damit umgehen sollten. Und er war damals nicht sehr kooperativ der Feuerwehr gegenüber, ganz im Gegenteil. Ich habe dann wirklich die Überlegung gehabt, wie gehe ich das an? Bin dann zum Bürgermeister gegangen, habe da gesagt, Herr Bürgermeister, diese Rolle kostet mich Zeit, auch tagsüber, weil ich muss zur Besprechung, zur Sitzung und natürlich muss ich in Einsatz, musste ich vorher schon, aber jetzt wirklich gehäuft. Und VB und was alles dazu kam. Und der hat gesagt, ja, ist auch nötig. Ich bespreche das dort. Bei dieser Besprechung war ich nicht dabei, aus meiner Sicht auch ein Feedback-Fehler. Diese Steuerung, da gehört es dazu, dass ich daneben sitze, am besten auch im Anschluss, dass der Chef, der oberste Chef, meine Kolleginnen, waren damals Frauen, keine Männer dabei, dass der sie informiert. Und ich bei dem Gespräch mit dem Chef dabei war. Der Chef kam dann aus dieser Gesprächsrunde und hat dann schon auch deutlich durch die Blume mitgeteilt, dass ich bitte genau das, was zwingend sein muss, dass ich das bitte in Anspruch nehme an Zeit, aber sonst gar nichts. Und ich war damals hoch erzürnt, weil ich wollte diesen Job ja gut machen und das natürlich auch als Ehrenamtlicher. Aber ich habe nicht die Perspektive gewechselt und habe nicht nachgeschaut, ja, was brauchen denn unsere Mitarbeiterinnen eigentlich, wenn ich da ständig unterwegs bin. Ich habe das dann später rumgedreht und bin nochmal zu meinem Bürgermeister, da war ich dann selbst schon der Amtsleiter und das war auch schwierig, weil die Gespräche, die dem Job, ihr könnt es euch vorstellen und diese Nummer hat mich sehr belastet. Weil dann auch die Kolleginnen und Kollegen, das Amt war relativ groß, 30 Mitarbeitende, die dann keine Termine bei mir bekamen und zu meinem Stellvertreter musste, der aber von mir nicht ordentlich delegiert wurde und damit gab es Probleme. Auch das könnt ihr euch alles vorstellen, wenn das Ganze dann noch familiär sich auswirkt, dass da genauso Probleme entstehen, weil Kinder da sind und so weiter, dass die eigene Freizeit flöten geht. Ja, dann, spätestens dann, war die Überlegung, mein Papa hat es ja gesagt und ich war auch sehr stolz darauf, da war die Überlegung plötzlich eine andere. Aber jetzt aussteigen in den ersten 4 Jahren war auch nicht. Und so kam es, dass mich Führung stark belastet hat. So, und was können wir denn jetzt machen? Was können wir denn vor dem Lehrgang, bevor es denn zum Zugführerleiter Feuerwehr im SAN-Bereich, zum Notfallsanitäter und so weiter, Orgel und wie das überall heißt, ja, beim THW in der Führung oder, was können wir tun? Wir können hinschauen, ob ich echte Führungsmotivation habe als Führungskraft. Das muss ich mir selbst beantworten. Das kann keiner für mich tun. Niemand kann das für mich tun. Ich muss in mich gehen und muss schauen, ob ich echte Führungsmotivation habe. Viele Jahre später, hat man mir angeboten, beim Kreis zu arbeiten. Ob das dann in eine Führungsfunktion wie Kreisbrandinspektor oder dessen Stellvertreter gemündet wäre, kann ich nicht beurteilen. Das hätten andere beurteilen müssen. Ich habe da so eine Ahnung zu, aber es spielt jetzt erstmal keine Rolle. Und damals habe ich genau das getan. Bin ich führungsmotiviert, in diese hohe Funktion zu kommen, noch weniger Zeit zu haben? Bin ich das wirklich? Und ich kann euch sagen, ich bin da eine Stunde am Main, hier im Fluss in Hessen, wisst ihr wahrscheinlich, am Main entlang gelatscht, wirklich eine Stunde und habe hin und her überlegt. Ich hatte schon gekündigt bei meinem Arbeitgeber. War eigentlich klar, ich gehe dahin. Und ich war so nervös. Und ich habe meine Motivation hinterfragt und immer wieder hinterfragt. Ich habe mein Verhalten, wie wird es denn sein, wenn ich jetzt nicht mehr kommunal bin, sondern beim Kreis? Wie wird das sein? Welche Führungsszenarien wird es geben? Direkt Zusammenarbeit mit dem Landrat und. Und dann habe ich die Entscheidung getroffen, nein. Und dann bin ich zu meinem Bürgermeister damals und habe gesagt, kann ich die Kündigung zurücknehmen? Der hat gesagt, sehr gerne. Freut mich, dass du dich für deine Heimatstadt entschieden hast, nicht für den Landkreis. Aber ich musste wirklich genau drauf gucken. Und ich war auch dann nicht sicher, war das die richtige Entscheidung. Also musste ich vor der Weiterbildung, die ich gebraucht hätte, um in diesem Amt beim Kreis tätig zu werden, vorher mein Rollenverständnis auf Realität überprüfen. Nicht nachher. Das war ganz wichtig. Außerdem, wie geht denn Führungskraft mit Kritik und Widerspruch um? Ich sage euch ganz ehrlich, mit 25,5, also knapp 26, war ich ständig sauer, weil mir die Leute da reingefunkt haben. Bis ein wirklich sehr guter Kamerad zu mir gesagt hat, pass mal auf, nimm das Ganze mal als Chance und nicht als Schreckensszenario. Nimm's einfach mal an und guck mal, was du davon umsetzen kannst. Das war für die damalige Zeit, so kurz vor den 90er Jahren im letzten Jahrhundert, war, wie sich das anhört, dann merkt man, dass man älter wird. In diesem Zeitraum war das unglaublich toll von diesem Menschen, ein älterer Kamerad, der gesagt hat, pass auf, das ist sehr wichtig, dass du Kritik bekommst. Ja, du musst ja nicht alles gefallen lassen. Aber Widerspruch und Kritik sind positiv, immer. Die sind immer etwas, was du mitnehmen kannst. Muss ja nicht annehmen. Aber hörst dir an. Dann habe ich die Ausbildung gemacht. Was kann so eine Ausbildung leisten und vor allen Dingen, was kann sie nicht leisten? Natürlich lernst du jede Menge Wissen über deine Hilfsorganisation. Du lernst jede Menge rechtliche Geschichten. Du lernst Methodiken kennen, wie du führst. Du lernst Einsätze zu führen. Du lernst, was braucht's bei einer Übung, um wirklich die fachliche Kompetenz zu erlangen, die dann weiterentwickelt und geschärft werden muss. Auch das ist eine Entwicklung im wahrsten Sinne des Wortes, die man, zumindest bei mir war es so und bei vielen Führungskräften, die ich kenne, wenn man denn dann in diese Rolle reinkommt, dass man sowas, ja, also die Entwicklung meines Postens, meiner Führung, dass man die wirklich ordentlich schärfen muss und niemals stehen bleiben darf. Das muss klar sein. Und das war mir damals aber nicht klar. Reparieren kann man immer. Ich kann meinen Führungsstil, die Auswahl dessen, wie ich führe und so weiter, das Mentoring, die Rückmeldung nach dem Lehrgang an mich selbst, die Rückmeldung von den Ausbildern, von den Akademien und Landesfeuerwehrschulen, die ernst nehmen, war damals auch nicht so mein Ding. Und ich weiß, dass wenn ich einen Workshop mache und da sind 15 Personen dabei, dass Minimum 10 engagiert mitarbeiten und es toll finden. Von den restlichen 5 sind 3 dabei, die eher gelangweilt sind und 2, die keinen Bock darauf haben, weil ich ja mit meinen Themen in die mentale Richtung gehe. Das Gleiche gibt's aber bei der Maschinistenausbildung. Das Gleiche gibt's beim Gruppenführerlehrgang, dass Leute da hingehen, weil zu wenig Führungskräfte in der eigenen Wehr da sind. Das muss man sich mal reintun. Also ist Ausbildung doch garantiert nicht alles. Wir brauchen ein gutes Mentoring in der eigenen Feuerwehr. Wir müssen mit den Führungskräften gemeinsam ganz klar Perspektiven und Visionen für unseren Laden haben. Und wenn ich heute zu einer Keynote oder zu einem Workshop in eine größere Hilfsorganisation, kann auch kleiner sein, irgendwo hinkomme, wo ich mit Führungskräften oder auch mit Mannschaft zu tun habe, dann ist eine meiner ersten Fragen, was hat die Organisation für ein Ziel? Und dann ist immer eine längere Pause. Was für ein Ziel? Was sollen wir denn für ein Ziel haben? Wir helfen. Ja, das ist unser Ziel. Das ist natürlich ein Ziel und das ist die Sinnhaftigkeit unserer Arbeit und das, worauf wir stolz sein können, was wir da tun. Das Problem ist, es ist aber kein Ziel. Das Ziel ist, meinen Laden so in den Griff zu bekommen, gut zu delegieren, die Kommunikationsbereitschaft in eine richtige Richtung zu treiben und dabei das Gefühl zu haben, das klingt jetzt etwas pathetisch, aber wir sind happy mit dem, was wir gemeinsam leisten. Nochmal, wenn ich diese 15 Menschen in Hilfsorganisationen, bei denen ich einen Workshop mache, kategorisiere, dann tue ich das nicht, um Menschen zu beleidigen oder deren Engagement in den Hintergrund zu rücken. Aber nicht jeder ist bei jedem Thema gleich begeistert. Ich muss als Führungskraft dafür sorgen oder als Leiter eines Workshops, dass die Menschen in irgendeiner Form auch in Anführungsstrichen motivatorisch erwischt werden. Es ist meine Aufgabe. Das klappt nicht zu 100%. Aber allein wenn ich die Vorstellungsrunde mache, als Führungskraft, höre ich schon heraus, da müssen ein paar Fragen rein, die aufs Bauchgefühl gehen, also das Anforderungsprofil und das Bauchgefühl gleichzeitig beantworten lassen. Dann habe ich Kriterien, wo ich merke, in dem Bereich, bei diesem Menschen, ist die Motivation heute eher im Keller. Und da kann ich drauf eingehen, nicht negativ, sondern positiv. Ich kann eine andere Perspektive plötzlich einnehmen. Ich kann das, was dieser Mensch mit mir bespricht, kann ich über kommunikative Kunst so aufbauen, dass plötzlich du im Gesicht dieses Mitarbeitenden, dieses Kameraden oder der Kameradin eine Veränderung wahrnimmst. Das kann übrigens jede Führungskraft lernen. Sprecht uns an. Es gibt Methodiken, die das hinbekommt. Wir brauchen, wie gesagt, gerade im Praxisbereich als Führungskraft Perspektiven. Wir müssen schauen, wie ist das mit unserer Verantwortung als Führungskraft. Habe ich eigentlich Fürsorgepflicht meinen Leuten gegenüber? Das ist eine spannende Frage. Wenn etwas in deiner Wehr passiert, wo Menschen verletzt werden oder gar ums Leben kommen, dann spürst du diese Verantwortung, diese Fürsorgepflicht bis in den letzten Winkel deines Hirns und deines Herzens, wenn ich es mal so formulieren darf. Das spürst du. Und das müssen wir uns bewusst machen, immer und immer wieder. Da gibt es einen Ausschuss oder mehrere, wo Führungskräfte sitzen. Da habe ich zu delegieren, da habe ich hinzuschauen, dass ich Verantwortung übergebe und nicht alles kontrolliere, was ich natürlich nach diesem schlimmen Ereignis in unserer Feuerwehr getan habe. Ich habe die Verantwortung nicht mehr abgeben wollen und was passiert? Du wirst völlig überfordert. Ich stand kurz vor dem Burnout oder vor einer posttraumatischen Belastungsstörung, was auch immer. Es war einiges los im Hermann, das könnt ihr euch vorstellen. Ich würde euch gern zum Schluss 5 Punkte für eure Feuerwehr, für eure Hilfsorganisation, für was auch immer. Hier hören Menschen zu. Manchmal bekomme ich Rückmeldungen und Dinge gespiegelt, wo ich sage, wie kommt der jetzt darauf, diesen Podcast hier zu hören, den Einsatz-Leben-Podcast, obwohl sie doch damit gar nichts zu tun haben. Sie haben von irgendwelchen Menschen davon Wind bekommen und haben mal reingehört. Und dann bekomme ich Fragen gestellt, das gefällt mir gut. Ja klar, gefällt mir das gut. Die Reflexion auch auf unsere Arbeit hier ist natürlich wertvoll. Auch das begreifen Führungskräfte hoffentlich, bevor sie in diese Rolle kommen. Die 5 Punkte, die ich empfehle für die Praxis. Ich würde die Rolle klären, bevor ich eine Person draufsetze. Also, bevor ich irgendeinen Lehrgangsplatz festlege und den Hermann dienstags, nicht frage, dem sage, dass er freitags Stadtbrandinspektor wird, kleiner Einspieler, ja selbstverständlich war ich stolz auf diese Funktion, auf diese Rolle. Und es gab dann sehr schnell einen silbernen und dann 2 silberne Balken. In der nächsten Jahreshauptversammlung hatte ich die schon auf dem Ärmel. Ja, und ich war stolz drauf, obwohl ich es natürlich nicht kommuniziert habe. Ich habe gesagt, ja, es ist schön, aber es ist ja nur nebensächlich. Nee, es gehört zur Motivation dazu, befördert zu werden und es gehört dazu, geehrt zu werden für das, was man tut. Vielleicht noch an der Stelle auch nochmal ein Einspieler. Wenn Beförderung schon dann einen Satz oder 2 zur Persönlichkeit, die da vorne steht und nicht nur zur Leistung hat von bis das und das gemacht, sondern mir war es dann nach gewisser Zeit und auch nach dem Vorschlag vieler meiner Mitführungskräfte war das wichtig, so 1-2 Sätze über die Person, die jetzt hier gerade befördert oder geehrt wird, zu sprechen. Und gerade bei Ehrungen waren das manchmal 20 Sätze, ja, nicht 2. Ja, also Rolle vor Person klären. Ganz wichtig, ganz wichtig. Wie bin ich fachlich drauf? Also wie ist diese Rolle fachlich geprägt? Nicht ich, Wie ist sie sozial geprägt? Was wird denn persönlich und organisatorisch an Anforderungen an diese konkrete Führungsfunktion gestellt? Ich weiß, dass diese Rollenklärung oft nicht passiert, weil es schnell gehen muss, weil die eigentliche Führungskraft aufhört, aus welchen Gründen auch immer, nicht weil sie in den Ruhestand geht, das kann man vorbereiten. Deswegen können wir aber trotzdem die Rollen unserer Führungskräfte, genauso wie wir im Bedarfs- und Entwicklungsplan Dinge besprechen auf der technischen Ebene, können wir hier die Rolle dieser Person, dieses Führungspostens klären. Und das darf auch ruhig irgendwo stehen, damit sich Menschen, die sich auf diese Stelle bewerben oder die beworben werden für diese Stelle, klar machen können, was ist das denn für eine Rolle, Leiter einer Feuerwehr zu sein? Ich habe es damals bei Gott nicht gewusst. Es ist über mich hereingebrochen. Klar, habe ich meine Vorgänger beobachtet, ja, und sie auch im Stillen kritisiert und bei Flurfunkgesprächen mitgewirkt. Ja, ja, der hat wieder mal. Aber ich wusste nicht, was da auf mich zukommt. Und es stand auch nirgendwo. Ich würde auch hinschauen, das ist der zweite Tipp, wie kann man denn Motivation strukturiert besprechen? Warum willst du denn führen? Was erwartest du von dieser Rolle? Schau dir die Rolle an. Hast du jetzt gemacht? Was ist fachlich, sozial und persönlich, organisatorisch nötig, um diese Führungsfunktion auszuführen? Warum möchtest du das? Was erwartest du denn eigentlich? Und was passiert, wenn du unpopuläre Entscheidungen treffen musst und es zu Konflikten führt oder zu negativem Feedback oder Verantwortung für genau das, was ich entscheide? Ich muss mein Verhalten, ich muss mich auf das Podest stellen. Nicht, weil ich der Klügste und der Beste und der Geilste bin, sondern weil eine Führungskraft beobachtbar sein muss. Ganz kurze Führungsszenarien, Planübung, Moderationsaufgaben, Konfliktfälle ruhig mal nutzen, um auch schon vorab zu üben, wie kann ich mich verhalten oder wie definieren wir Verhaltenskriterien, damit mir, wenn die Dinge eintreten, damit mir Perspektiven bleiben und ich sehen und fühlen kann, was kann ich denn jetzt tun? Fehler eingestehen. Leute, Fehler eingestehen. Ich habe manchmal, wenn Menschen kommunizieren, gar nicht so das Thema mit dem, was gerade passiert. In welche Richtung geht es? Warum tun wir das? Wenn aber einer Richtung A marschiert und mir vorher 3 Jahre erzählt hat, dass es die Richtung B ist, dann wird das und wirkt das unglaubwürdig. Wenn ich aber sage, es gibt eine Menge Gründe, einige davon kann ich euch erzählen, warum ich von B nach A gewechselt bin. Und ja, das stimmt, vor 2,5 Jahren war ich bei B. Aber ich nehme jetzt A aus den unterschiedlichsten Gründen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich B und A verwechselt habe. Aber wenn ich meine Meinung ändere, muss aus meiner Sicht eine Führungskraft in der Lage sein, zu sagen, hey, ich habe mich anders entschieden. Verschiedene Dinge sind dazugekommen, die sehe ich inzwischen so. Wir haben sie in der Führung diskutiert und wir sprechen, oh Leute, ein Thema immer und immer wieder. Wir besprechen das, dann wird es nach unten mit einer Stimme kommuniziert. Selbst wenn ich als Führungskraft eine andere Meinung habe, eine andere Perspektive habe. Und das ist einer der größten kommunikativen Fehler, die in Hilfsorganisationen passieren. Woher weiß ich das? Weil ich lange genug geführt habe und weil ich in Hunderten von Terminen in Hilfsorganisationen festgestellt habe, dass diese eine Stimme nach unten, sagen wir es mal so, manchmal überhaupt nicht stimmt und persönliche Betroffenheit nach unten kommuniziert wird. Leute, da brauchen, wenn man nur ein ganz 10 Sekunden drüber nachdenkt, weiß man genau, was die Folgen sein werden. Ja, und der vierte Punkt, wir müssen mehrere Perspektiven in unsere Entscheidungen, in unser Handeln mit einbeziehen. Eine Einzelmeinung, die dir in einem Gespräch hingeknallt wird, ja, oder irgendein Druck, der ausgeübt wird, würde ich nie an einer Perspektive festmachen. Ich komme wieder auf meine Person, weil ich das relativ gut beurteilen kann. Wenn mir jemand was aus den Reihen der älteren Führungskräfte gesagt haben, habe ich sofort für meine Meinung gehalten. Das hat einfach was mit meinem Selbstwert zu tun gehabt. Ich war noch jung, da gab es viele ältere Führungskräfte, daher wollte ich deren Perspektive mit einbeziehen. Habe ich auch gemacht. Und plötzlich sind andere Perspektiven gekommen und da war es dann, ich habe aber schon, und es ist blöd, obwohl ich der Meinung war, dass man hätte auch vielleicht anders entscheiden können. Also, Perspektiven mit einbeziehen, sich Unterstützung holen, egal in welchem Bereich. Und das Ganze würde ich dann auch nachvollziehbar dokumentieren. Ich behaupte, wenn eine Hilfsorganisation ein gemeinsames Ziel entwickelt hat, das kann man übrigens mit Organisationsuntersuchungen sehr gut machen, weil man anonymisiert die Entscheidung der Kameradinnen und Kameraden mitgeteilt bekommt und kann daraus ableiten, wo denn der Hauptmotivator liegt und welches gemeinsame Ziel denn hier sinnhaft wäre. Dass wir das machen, versteht sich von selbst. Werbeblock Ende. Kritik darf sein und muss sein, solange sie nachvollziehbar ist, solange sie nicht persönlich auf irgendwelche Menschen abgezielt ist, um da Verletzungen herbeizuführen, weil man selbst verletzt ist. Entwicklung, der fünfte Tipp, mit Rückweg ermöglichen. Ich habe es gerade schon gesagt. Ich habe gesagt, dass Fehler gemacht werden dürfen und ich habe gesagt, dass die ohne Gesichtsverlust möglich sein müssen, dass man die vorsichtig und mit der gebotenen Intensität nach außen bringt. Soweit natürlich Rechtslage und Funktion und so weiter dies zulassen. Wenn du etwas tust, was gegen bestimmte Datenschutzrichtlinien verstößt, das wäre natürlich nicht klug. Binde die Stellvertreter ein, immer noch im fünften Tipp, und hol dir regelmäßig Rückmeldungen. Man nennt es auch Mentoring. Wenn ich 2, 3 Mentoren in meiner Wehr habe, die mir regelmäßig als gute Kameraden, gute Kumpels oder sogar Freunde, ja, wenn die mir regelmäßig Rückmeldung geben, dann kann ich ja einiges davon annehmen und kann meinen Kurs korrigieren, wenn ich das möchte. Und das geht dann auch ohne Gesichtsverlust, habe ich ja jetzt in diesen 5 Tipps weitgehend besprochen. Leute, zum Abschluss dieses Podcastes. Fachliche Stärke ist unabdingbar und das verdient Anerkennung, weil Menschen sich engagieren, viel Zeit da reinstecken, viel mentale Kraft da reinstecken. Aber es ist nicht automatisch die Führungsrolle. Fachlichkeit heißt nicht automatisch führen. Die ganzen Skills, die eine Führungskraft braucht, verdammt nochmal, packt die in eure Führungsausbildung mit rein. Sonst könnte es schwierig werden. Welcher Mensch von uns hat von Kindesbeinen an gelernt zu führen? Na, ich kenne wenige. Die Führungsaufgaben mit den Anforderungen irgendwo hinterlegen, dass jeder, der sich für einen Job, egal ob das ein Trupp, Gruppenführer, Zugführer, Wehrführer, Leiter einer Feuerwehr, Kommandant, Notfall, Sanitäter oder Rettungsdienstleiter oder organisatorischer Leiter Rettungsdienst oder, ihr wisst schon, jeder kann die Anforderungen an so einen Job kann nachlesen. Ah ja, ich möchte wirklich hier mal Zugführer machen. Ja, ich weiß natürlich auch, was ein Zugführer unbedingt können muss. Ich weiß auch, was der im Einsatz macht. Aber wie führt er eigentlich oder sie? Wie geht denn das? Und das sollten wir irgendwo hinterlegen. Diese Anforderungen sind extrem wichtig. Gute Ausbildung beginnt eben auch mit Vorab-Auswahl. Ich schaue selber, ist das was für mich? Und dann bespreche ich das mit der Führung. Ich bekomme von dort eine Meinung und da sind wir auch bei einem Thema. Es ist nicht kameradschaftlich, jemanden ehrlich zu sagen, ich sehe dich in der Rolle nicht, weil. Und da brauchst du ein Gespräch. Und wenn ihr euch als Führungskreis darüber Gedanken gemacht habt, bitte nicht die Kameradin oder den Kameraden vor diesen Ausschuss zitieren und ihm dann in aller Öffentlichkeit sagen, wo denn Schwächen sind, die momentan noch vorhanden sind und die bitte mit einer guten Ausbildung verändert werden. Und das kann man unter 4 Augen machen und das sollte man unter 4 Augen machen. Ich habe versucht, euch heute ein paar klare Kriterien rüberzubringen, die nicht nur das Team vor Konflikten schützt, nicht nur die gesamte Organisation vor Konflikten schützt, Konflikte wird es immer geben, aber man kann ja auch versuchen, ein paar abzuwenden, sondern auch die Person, die diese Führungsrolle übernehmen soll. Leute, welche Kriterien entscheiden denn eigentlich bei euch, bevor jemand zu einem Führungslehrgang geschickt wird? Notwendigkeit, weil wir zu wenig haben? Oder ist es, weil der einfach in der Führung gesehen wird? Wie ist es? Überlegt mal. Könnt ihr mir auch gerne mitteilen. Würde mich freuen. Alles Gute für diese Woche. Warm ist es. Naja, müssen wir mit umgehen. Servus, hallo und Gude.